Meine erste Begegnung mit Nosferatu war tatsächlich diese nicht ganz ungruselige SpongeBob-Folge mit dem hackfleischhassenden Zerhacker. Ich hatte damals nicht die geringste Ahnung, dass es sich bei Nosferatu um einen Horrormeilenstein handelt, der auch noch von einem Bielefelder Regisseur kreiert wurde. Diese inoffizielle erste Verfilmung von Bram Stokers Dracula hat die expressionistische Filmkunst und den Horrorfilm maßgeblich geprägt. In diesem Podcast soll es um folgende Fragen gehen. Warum ist Murnau wichtig für das Horrorgenre? Was ergeben sich für neue Lesarten und Interpretationsmöglichkeiten aus heutiger Sicht? Wie hat sich die Entwicklung des Vampirs von der Literatur über Nosferatu bis hin zur heutigen Streaming-Serie wie What We Do in the Shadows vollzogen? Dafür habe ich drei Expertinnen eingeladen, die sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigt haben. Anna hat sich mit Murnaus Werk im Allgemeinen beschäftigt und gibt uns nun einen Überblick.
Hallo, ich heiße Anna, ich studiere interdisziplinäre Medienwissenschaft. Ich interessiere mich für Kinogeschichte und auch unter anderem für Murnau.
Dann erklär uns doch mal, wer ist eigentlich Murnau?
Friedrich Wilhelm Murnau gehört zu den bedeutsamen Filmregisseuren der Stummfilme in der Welt. Sein echter Name war eigentlich Friedrich Wilhelm Plumpe. Nach dem Gymnasium studierte geborene Bielefelder Kunstgeschichte und Philologie, und in dieser Zeit hat er damit angefangen, sich mit Regie und Schauspielerei zu beschäftigen. Sein Vater hielt Schauspielerei für beschämend und er wollte seinen Namen auf Plakaten nicht sehen. Das gehört angeblich zu den Gründen, wieso Murnau ein Pseudonym genommen hat, nämlich Murnau, nach dem Namen von einem Ort in Bayern, den er mit seinem Freund zusammen besucht hat. Nach dem Ersten Weltkrieg ist Murnau nach Berlin zurückgekehrt und hat angefangen, in Filmindustrie zu arbeiten. Zu seinen frühen Filmen gehört unter anderem der berühmte Nosferatu, in dem er eine episodische Rolle gespielt hat, bis es sozusagen Mainstream geworden ist. Nach dem Film Der letzte Mann wurde Murnau nach Hollywood eingeladen, und in Deutschland hat er noch ein paar Filme gedreht wie Tartuffe nach Molière und Faust. Und er ist in die USA umgezogen, um dort zu arbeiten. In Hollywood war Murnau leider nicht wirklich erfolgreich, obwohl sein Film Sunrise laut einigen Kritiken zu besten Filmen aller Zeiten gehört. Mit seiner Arbeit in Hollywood war Murnau eher unzufrieden, und unter anderen Sachen gefiel es ihm nicht wirklich gut, dass er Filme mit Happy End machen musste. Er hat also seinen Vertrag gekündigt und ist nach Tahiti umgezogen, um dort den Film Tabu zu drehen. Die Premiere von diesem Film hat Murnau leider nicht gesehen, weil kurz davor er in einem Autounfall gestorben war. Und mit Murnau ist eine noch ein bisschen komische Geschichte verbunden. Nach seiner Begrabung hat jemand seinen einbalsamierten Kopf gestohlen, und bis jetzt hat man diesen Kopf nicht gefunden.
Spannend. Was macht Murnaus Werk denn so wichtig?
Zu Murnaus Innovationen gehören zum Beispiel Naturverfilmungen, was in dieser Zeit nicht üblich war. Man machte damals normalerweise Studienaufnahmen, und natürlich seine revolutionäre Kameraarbeit. Damals nutzte man statische Kameras, und Murnau und seine Kameramänner haben unterschiedliche Hilfsmittel genutzt, um eine Kamera beweglich zu machen. Und nachdem Murnau es im Film Der letzte Mann gemacht hat, waren Menschen in Hollywood sehr davon begeistert, und sie hatten keine Ahnung, wie man so etwas überhaupt machen kann. Und sie haben Murnau nach Hollywood eingeladen. So hat Murnau seinen Vertrag bekommen.
Ich danke dir, Anna, für diesen Überblick über Murnaus Werk und sein Leben. Und nun kommt meine zweite Expertin zu Wort.
Hallo, ich bin Evelyn, ich bin unsere zweite Expertin. Ich bin die Expertin für das Thema Queerness und Queer Reading. Der Grund dafür ist, also ich komme aus den Literaturwissenschaften und interessiere mich allgemein auch für queere Themen, sowohl privat als auch beruflich. Genau.
Wir haben ja am Anfang davon gesprochen, dass wir in diesem Podcast auch moderne und neue Interpretationsweisen angehen wollen und darüber sprechen wollen. Und da frage ich meine Expertin jetzt, warum werden Filme wie Nosferatu denn als queer gedeutet, in denen es nicht eindeutig um queere Themen geht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und dazu muss einmal geklärt werden, was ist Queer Reading überhaupt und warum wird das eigentlich gemacht? Der Grund dafür ist, dass man Filme deutet, die nicht ganz eindeutig queer sind, aber eine queere Lesart hinzufügt, ist, dass es einfach historisch gesehen gar nicht so viele queere Filme gab. Also es gab keine eindeutigen Darstellungen, deswegen brauchte man eine neue Deutungsart dafür. Und Queer Reading, das Ziel davon, ist diese Deutungshoheit von so einer heteronormativen Norm zu beseitigen und zu sagen, es gibt auch andere Lesarten. Also es muss nicht jede Figur heterosexuell gedeutet werden oder jede Figur nur klassische Genderrollen erfüllen. Und zunutze machen sie sich oder machen sich Personen, die sich mit Queer Reading auseinandersetzen, dass es Leerstellen gibt in Filmen. Also es gibt in Filmen oder in der Literatur, dass es Figuren gibt, die nicht ganz eindeutig eingeordnet werden können, wo es nicht ganz ausbuchstabiert ist, sie ist jetzt allein hetero, sondern es gibt Szenen, Zwischenfiguren oder wie sich die Figur verhält oder kleidet, die ja irgendwie rausfallen aus dieser Norm. Und das Queer Reading ist dann so eine Art, ja, Lesart dafür.
Was ist denn mit queer eigentlich genau gemeint?
Ja, das ist eine gute Frage, ist auch nicht so eindeutig und einfach zu beantworten. Also so auch allgemein überhaupt zu sagen, was ist queer, was nicht. In dem Zusammenhang beschränkt sich das nicht nur auf Mitglieder der queeren Community, der LGBTQAI-Plus-Community, sondern meint eher so ein Anderssein, also ein Abweichen von der gesellschaftlichen Norm, einem Hinterfragen dieser Norm, also so eine Gegenströmung dazu. Das kann auf unterschiedliche Arten und Weisen erfolgen. Muss nicht allein nur die Sexualität oder die Genderrolle sein, aber spielt da durchaus mit.
Warum ist das häufig im Horror ein Thema? Warum eignet sich der Horror für queere Geschichten?
Das erfolgt auf zwei Arten. Also einmal darum, weil es ja im Horrorfilm oft um das andere geht, also sich darin so gesellschaftliche Ängste und Vorstellungen widerspiegeln, was sich anhand des anderen gezeigt werden. Und Personen der queeren Community sind ja häufig das andere. Und deswegen zeigen sich Ängste vor ja, Personen außerhalb dieser Norm ganz oft in den Monstern. Also, dass das andere oder die Monster dort oft mit homophoben Vorstellungen irgendwie versehen werden. So dieses Stereotyp vom Queer Predator, der sich an eine eigentlich heterosexuelle Person ranmacht und dafür sorgt, dass sie dann, ja, nicht mehr heterosexuell ist, so sie verführt zum Dunklen. Und das Zweite ist, dass sich halt queere Personen sehr gut mit dem Anderssein identifizieren können. Auch wenn es häufiger mal eine negative Darstellung davon gab, kann man damit trotzdem deutlich besser relaten, dass es einen Außenseiter gibt, also dieses Monster, was verfolgt wird oder häufig alleine ist und am Rand der Gesellschaft steht. Und verbindet sich sehr gut mit der queeren Erfahrung wahrscheinlich. Und dann auch unterschiedliche Darstellungsformen, also so manche Darstellungen von Monstern oder Bösewichten können so ein wenig als Camp gesehen werden. Es ufert ein bisschen aus, jetzt Camp einmal sehr genau zu erläutern, aber vielleicht hat man so ein paar Disney-Bösewichte im Kopf, die mit so einer sehr wallenden Umhang sind und sehr pompöse Auftritte haben. So durch Drag Queens oder so kann man sich sehr gut vorstellen, warum das so beliebt und populär in der queeren Community ist.
Danke, Evelyn, für diese interessanten Ausführungen. Ich habe hier noch eine dritte Expertin sitzen und das ist Saskia. Die hat sich genauer mit der Literatur beschäftigt.
Ja, genau. Also ich bin Saskia. Ich komme auch aus der Germanistik und ich habe mich mit dem Vampir und auch der Entwicklung des Vampirs, der Darstellung des Vampirs in der Literatur beschäftigt.
Okay, Saskia, dann erklär uns doch mal, woher kommt der Vampir?
Die Vorstellung vom Vampir bzw. die Gestalt des Vampirs wurde dadurch ermöglicht, dass Menschen angefangen haben, Leichen zu vergraben und nicht unbedingt einzuäschern. Das heißt, dass es einen Körper in der Erde gibt und dann auch parallel dazu die Seele. Genau, und die Angehörigen müssen gewisse Rituale ausüben, damit die Seele des Verstorbenen ruhen kann, weiterziehen kann, nicht auf der Erde verweilt oder nicht im Körper gefangen ist. Und bei Nicht-Ausführen dieser Rituale bleibt eben die Seele, wie gesagt, auf der Erde und dann kommt es zu dem Vampir oder zu der Entstehung eines Vampirs. Das heißt, der Vampir wurde zunächst einmal als ein Geist einer verstorbenen Person verstanden und war geprägt von der Angst und der Schuld der Angehörigen, ja, die verstorbene Person nicht ordentlich bestattet zu haben. Im späten 13. Jahrhundert und auch wiederum im 16. Jahrhundert war der Vampir außerdem mit ja, plötzlichen Ausbrüchen von Krankheiten, wie beispielsweise der Pest, verbunden. Und erst im 19. Jahrhundert kommt der Vampir in der Form vor, wie wir sie heute kennen. Dracula ist bis heute irgendwo der Archetyp des Vampirs und ja, der Vampir, der einem zuerst vor Augen kommt, wenn man ja, an das Monster denkt.
Und wie ist der Vampir zu diesem berüchtigten Monster geworden?
Das fing an in der viktorianischen Ära. Damals sind viele Vampirgeschichten populär geworden, wie beispielsweise John Polidori's The Vampire von 1819, der das Genre hat ja, aufleben lassen. Außerdem Joseph Lefanus Camilla von 1872 mit dem ersten weiblichen und lesbischen Vampir und natürlich nicht zu vergessen Bram Stokers Dracula von 1897. Der Vampir hat damals eine Wandlung durchgemacht. Er wurde von diesem wiedererweckten Toten, von dem ja, Geist, zu einem stylischen Aristokraten. Das heißt, das Monster, das kein Teil der Gesellschaft war, wurde zivilisiert und erhält einen Stand in der Gesellschaft, einen meist noblen Stand und damit auch etwas Begehrenswertes. Ja, und dieses Bild vom Vampir dient dann als Archetyp, auf den die Gesellschaft ihre Ängste projizieren kann.
Und von welchen Ängsten ist hier die Rede?
In der viktorianischen Ära waren es beispielsweise Ängste vor dem Brechen von Geschlechternormen und sexuellen Normen. Und der Vampir bot sich da gut als Figur an, da er sich diesen Normen entziehen kann, da er als totes Wesen im Endeffekt kein Teil der Gesellschaft ist und sich nicht an diese gesellschaftlichen Normen halten muss, ihnen nicht unterworfen ist und es damit den AutorInnen der damaligen Zeit erlaubt war oder möglich war, Tabuthemen wie Sex und auch gleichgeschlechtliche Sexualität im Subtext zu thematisieren. Subtext ist hier natürlich ein großes Stichwort, da die AutorInnen selber immer noch Teil der Gesellschaft waren und sich da natürlich auch diesen gesellschaftlichen Normen irgendwie unterwerfen mussten. Und da sexuelle Szenen nur beispielsweise in Biss-Szenen verpackt wurden oder genau die Blutgelüste des Vampirs und die Anziehung, die die Opfer auch häufig zu den Vampiren, dem anderen empfanden, können da als Stellvertreter von sexuellen Szenen gelesen werden. In Lefanus Camilla kamen dann noch andere Ängste mit dazu, da Camilla als ein lesbischer Vampir auftritt und da die Angst mitschwingt vor der unproduktiven und degenerierenden Sexualität sowie Ängste vor dem Untergraben der männlichen Macht und der männlichen Autorität. Da Camilla ja erstmal eine Freundschaft zu einer Frau aufgebaut hatte und aus dieser Freundschaft mehr geworden ist, und sich diese Frau dann Camilla näher fühlte als ihrer Familie, als ihrem Vater und dann auch eher auf ja, Camilla gehört hat, eher ihren Worten gelauscht hat, darauf fokussiert war und dann die Worte, die Aussagen der männlichen Autoritätspersonen in ihrem Leben nicht mehr so wichtig waren. Genau, und im Falle von Lefanus Camilla war der Vampir ja offen queer, offen lesbisch. In den Fällen von jetzt Polidoris Vampir oder Dracula ist diese Queerness nicht ganz so offensichtlich, aber diese Lesart ist da durchaus auch vorhanden. Polidoris Vampir, Lord Ruthven, basiert auf Lord Byron, der bekannt war für seine Bisexualität und abgesehen von dieser ja, Bezugnahme auf eine wahre Person, auf eine echte Person, sind auch in ja, diesen Bissakten sexuelle Untertöne zu sehen. Wie beispielsweise in der Bissszene von John Harker, beziehungsweise in der Beschreibung der Nachfolgen dieser Bissszene, dass John Harker schwer atmend auf dem Bett liegt, gerötet ist, was eben an einen sexuellen Akt erinnert. Oder im Falle von Dracula, der in einer Szene, er hat drei Frauen und in einer Szene wollen, ja, begehren diese drei Frauen John Harker und Dracula geht da offen dazwischen, ja, deklariert seinen Besitzanspruch auf John Harker, was natürlich auch wieder so eine ja, begehrende, anziehende, sexuelle und einen sexuellen Unterton hat, genau.
Ich danke dir, Saskia, für diesen Überblick über die Entstehung des Vampirs in der Literaturgeschichte.
Ja, und jetzt möchte ich einen kleinen Übergang machen. Und da du, Lennart, uns jetzt so fleißig zugehört hast, bist du dran, immer ein paar Fragen zu beantworten. Du hast ja schon am Anfang gesagt, dass du dich mit drei Filmen auseinandergesetzt hast, beziehungsweise auch einer Serie. Und ja, was hast du denn so aus unseren Erzählungen so mitgenommen? Denkst du, du kannst es darauf übertragen?
Ja, ich habe mich hauptsächlich mit der Darstellung des Vampirs beschäftigt und es gibt natürlich in über 100 Jahren Kino- und Filmgeschichte unzählige Darstellungen von Vampiren, aber ich habe mir eben drei Meilensteine rausgesucht, die meiner Meinung nach nicht nur filmgeschichtlich besonders relevant sind, sondern auch den Wandel des Vampirs vom gehassten Monster zur tragischen Figur bis hin zum Sympathieträger abbilden. Und als erstes habe ich mich mit Nosferatu beschäftigt, natürlich. Damals im Jahr 1922 war die Darstellung des Vampirs noch ziemlich unmissverständlich. Graf Orlok, der quasi Graf Dracula ist, ist das pure Böse. Sein Anblick verbreitet Angst und Schrecken. Er sieht gruselig und unmenschlich aus. Die Einheimischen fürchten ihn. Orlok mordet zwar nicht, aber er bringt die Pest über das Dorf, in das er einfällt. Und im vierten und fünften Akt wird er zum Stalker, der die jungfräuliche Ellen begehrt. Die Assoziation als Sexual Predator ist da auch nicht weit entfernt. Genau, und als zweites habe ich mich dann mit Bram Stokers Dracula von Francis Ford Coppola beschäftigt. Das ist meiner Meinung nach der Dracula-Film. Also wer den noch nicht gesehen hat, bitte macht das, das ist wichtig. Am Anfang wird Graf Dracula als alter, unnatürlich bleicher und insgesamt unmenschlich aussehender Mann dargestellt. Also noch nicht weit von Nosferatu entfernt. Er drückt sich jedoch gewählt aus und kleidet sich extravagant. Der Protagonist Jonathan hat von Anfang an keine große Angst vor ihm, aber das ändert sich im Laufe des Films. Später im Film verjüngt sich Dracula, das ist nicht so ganz klar, wie er das macht. Irgendwelche magischen Fähigkeiten hat er. Und von da an hat er große sexuelle Anziehungskraft. In einen Wolf verwandelt hat er animalischen Sex mit einer Frau, die er vorher in eine Art Hypnose versetzt hat. Er stalkt Mina, die Frau von Jonathan. Auch hier ist der Gedanke an einen Sexual Predator naheliegend. Dracula wird hier als tragische Figur dargestellt. Er leidet darunter, seit Jahrhunderten seiner verstorbenen Liebe hinterher zu trauern. Am Ende gewinnt er Mina aber für sich, entscheidet sich jedoch, ihr das Schicksal zu ersparen, unter dem er leidet. Und wir sehen, Dracula ist hier nicht das pure Böse, er ist ein Mann mit Gefühlen, mit Wünschen und Träumen. Man fühlt immer wieder mit ihm mit.
Da wollte ich dir kurz eine Zwischenfrage stellen oder dass wir das vielleicht einmal kurz gemeinsam diskutieren. Du hast zwar in beiden Filmen jetzt genannt, dass es am Ende eine Frau ist, die da ist oder mit der der Vampir zusammenkommt. Würdest du aber sagen, dass es auch Momente, Szenen gibt, die nicht heterosexuell gedeutet werden können, so vor allen Dingen vielleicht bei Bram Stokers Dracula?
Ja, der Film eignet sich da eigentlich ganz gut. Zum Beispiel gibt es auch die Szene, von der Saskia eben gesprochen hat, die mit den drei Frauen von Dracula, in der dann Dracula quasi den Besitz Anspruch auf Jonathan erhebt und sagt, er gehört mir oder irgendwie sowas in der Richtung. Dann gibt es noch die Szene, in der sich Keanu Reeves Figur beim Rasieren schneidet. Dracula leckt ihm dann lüstern das Blut von der Klinge und anschließend rasiert er ihn fast zärtlich von hinten umarmend. Und das ist vor dem Hintergrund, was Evelyn vorhin gesagt hat. Ja, da ist eine queere Deutung, glaube ich, ja, naheliegend.
Ja, und wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen eindeutiger als jetzt bei Nosferatu. Also ich glaube, man könnte dann dieses Anderssein, das Monster da mehr deuten, versus wahrscheinlich bei dem Film noch mal, ja, stärkere Untertöne. Also diese Szene hört sich ja schon sehr sexuell aufgeladen an.
Ja, genau. Und noch eine dritte Sache, die mir einfallen würde. Du hast ja vorhin das Wort Camp erwähnt. So ungefähr kann man sich, glaube ich, ein Bild davon machen, wenn man von Drag Queens spricht, was damit gemeint sein könnte. Und Draculas Look passt da, glaube ich, auch ganz gut rein in den Film. Die Art, wie er sich kleidet, das ist sehr übertrieben, sehr stylisch und sehr pompös einfach.
Also kann ich mir da ein paar Outfit-Inspirationen holen.
Ja, genau, auf jeden Fall. Wenn du ein bisschen overdressed sein möchtest. Genau. Und als letztes habe ich mich mit What We Do in the Shadows beschäftigt. Das ist eine großartige Comedy-Serie im Mockumentary-Style von The Office. Die gibt es seit 2019 und sie handelt von einer Vampir-WG in Staten Island in New York. Alle vier Hauptcharaktere werden als sehr menschlich und nahbar dargestellt. Obwohl sie gleichzeitig mordende, bluttrinkende Vampire sind, sind sie sympathisch. Man identifiziert sich mit ihnen und ist für gewöhnlich auch auf ihrer Seite. Neben ihren Vampiraktivitäten haben die WG-Mitbewohner zutiefst menschliche Bedürfnisse. Sexualität und insbesondere abweichende Sexualität und Queerness sind sehr präsent in What We Do in the Shadows. Drei von vier Vampiren in der WG sind bisexuell, sprechen sehr offen über ihre sexuellen Erlebnisse und Fantasien. Sie feiern Orgien, spielen in Pornos mit und so weiter.
Ja, also ich denke, es passt ja auch ganz gut, was wir schon eben besprochen hatten. Also würde ich auch sagen, passt ganz gut, dass es so eine Steigerung wieder ist. Also heutzutage wird Queerness offen gezeigt, offen ausgelebt, natürlich nicht im gesamten Mainstream. Ich würde die Serie vielleicht jetzt nicht als Mainstream zählen, aber es findet auf jeden Fall statt.
Genau, und man sieht hier auch von Nosferatu über Coppolas Film bis hin zu What We Do in the Shadows, dass eben die Entwicklung von Subtext zu ja etwas mehrdeutigen Szenen in Coppola und dann eben zu What We Do in the Shadows, wo es halt wirklich komplett an der Oberfläche ist, die Sexualität und die abweichende Sexualität auch gar nicht mehr kaschiert wird.
Eine ähnliche Entwicklung sieht man da auch in der Literatur, dass man ja diese queeren Themen, sexuellen Themen im Subtext, vom Subtext in ja einen offenen Text irgendwo verpackt und dass auch ja diese Übertragung von den Ängsten der Gesellschaft auf den Vampir in so einer Art Hoffnung für Queere vielleicht auch umschlägt, weil in Geschichten des 21. Jahrhunderts der Vampir auch akzeptiert wird, geliebt wird und auch durchaus Happy Ends bekommt, was dann eben auch vielleicht queeren Menschen Hoffnung gibt auf Akzeptanz.
Und zum Abschluss wollten wir nur kurz sagen, also Queer Reading oder das Interpretieren davon ist natürlich nur eine Lesart. Also ihr müsst jetzt nicht bei jedem Horrorfilm sagen oder können wir einfach sagen, diese Person ist queer oder dieses Monster ist queer. Wir wollten euch aber so eine Möglichkeit bieten, mehr dafür zu argumentieren, als zu sagen, die Autorin ist homosexuell und deswegen ist dieser Charakter queer. Aber dennoch als eine Lesart und wünschen euch viel Spaß beim Schauen von Horrorklassikern, dass ihr da vielleicht nochmal eine neue Lesart für euch findet.